Herzlich willkommen zu einer neuen Folge MTB Vanlife Diaries, der Bucketwald Podcast.
Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sind auch wieder da und mit dir sind wir nicht ganz alleine. Das freut uns sehr. In dieser Folge fahren wir nach Barcelona. Nach Barcelona?
In dieser Folge fahren wir nach Barcelona.
Ja, ist aber wirklich so. Es gibt ein bisschen Sightseeing.
Und danach geht's in den Bikepark La Fenassosa.
Also nicht gleich ausschalten hier bei dem Wort Sightseeing, sondern dranbleiben. Wir erzählen euch ein bisschen, was abgeht in La Fenassosa, wie es dort ausschaut und
was da für ein Vibe herrscht und machen natürlich auch wieder den Spotchecker.
Korrekt. Also.
Viel Spaß mit dieser Folge.
Herzlich willkommen bei MTB Vanlife Diaries, der Bucketride Podcast.
Ja, schön, dass du da bist. Wenn dich die Themen Mountainbiken, Camping und Reise interessieren, dann bist du hier genau richtig.
Wir sprechen im Podcast über unsere Erlebnisse und Erfahrungen auf unserer Reise und nehmen dich mit durch Europa. Vielleicht gleich mal, heute mal gleich vorweg. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über eine Bewertung bei Spotify. Das hilft uns nämlich unglaublich weiter.
Aber wenn jetzt jemand hier zum ersten Mal einschaltet und du kommst hier gleich mit der Bewertung, das ist auch ein bisschen komisch, oder?
Okay, dann hör dir doch erstmal die Folge an, beziehungsweise wenn du heute zum ersten Mal einschaltest, dann hör dir doch vielleicht erstmal die vorherigen Folgen an. Dann weißt du nämlich nochmal ein bisschen besser Bescheid, worum es eigentlich geht. Und ja, da du uns ja noch nicht kennst, hallo erstmal. Ich bin der Roman.
Ich bin die Claudia.
Und zusammen sind wir Roman und Claudia von Bucket Ride. Ja, genau.
Genau. Wir sind 6 Monate in unserem Van unterwegs, durch Europa mit den Mountainbikes, suchen neue Bikespots, arbeiten von unterwegs und nehmen euch mit auf die Reise. Aktuell sind wir, oder in der letzten Folge sind wir in Santa Coloma DF,
De Farnas
angekommen, noch im Norden Spaniens. Und von da geht's heute weiter Richtung Barcelona.
Also wenn du noch mal ein bisschen was zu Santa Coloma DF wissen möchtest, dann geh noch mal eine Folge zurück. Und
ansonsten
bleib gleich da.
Genau.
Gut. Ja, wir sind weitergefahren.
Wir
haben Santa Coloma de Farnas verlassen.
Auf weiterer Flucht vor dem Regenwetter, das uns dann doch relativ lang begleitet hat. Aber ja, wir sind einfach immer weiter Richtung Süden vorgedrungen und erstmal aber gar nicht so weit. Wir hätten eigentlich gern noch rund um Barcelona irgendwie ein paar Trails mitgenommen, auch mal den La Poma Bikepark ausgecheckt. Aber ja. Irgendwie war das alles sehr unbeständig und nicht so geil.
Ja, wir haben ganz viel tatsächlich, oder ich zumindest ganz viel mit allen möglichen Wetter-Apps jongliert und habe mir dann auch noch neue runtergeladen, die irgendwie für Spanien da vielleicht irgendwie verlässlicher sind, hätten sein sollen. Keine Ahnung, waren sie aber letztendlich auch nicht. Also auch da konnte man sich tatsächlich nicht wirklich drauf verlassen. Die meisten davon habe ich jetzt auch wieder gelöscht, weil es irgendwie wurscht war oder ist, wo man reinguckt. Auf jeden Fall haben wir versucht, dann mit Hilfe von Apps und Regenradar etc. und Unwetterwarnungen zu versuchen, dahin zu kommen, wo es irgendwie am safesten erschien. Weil es war wirklich schon so ein bisschen,
wo zumindest jetzt mal keine Unwetterwarnung angesagt war. Also zu dem Zeitpunkt war weiter im Süden schon wieder diverse Überschwemmungen. In Santa Coloma waren Wetterwarnungen angesagt und so weiter. Und so rund um Barcelona war es dann eigentlich so okay angesagt. Und dann haben wir gesagt, naja gut, dann machen wir halt ein bisschen Sightseeing.
Naja, also wir wollten da ja sowieso hin. Ne?
Ja, eigentlich auch zum Biken sind wir halt da nicht.
Wir wollten eigentlich auch zum Biken noch mehr in die Richtung, das stimmt. Aber du wolltest auch gerne mir Barcelona zeigen.
Genau.
Warum denn?
Ja, unbedingt, weil ich war während dem Studium, das war 2012, glaube ich, war ich für 5 Monate in Barcelona und habe da ein Praktikum gemacht im Online-Marketing und war seitdem tatsächlich nicht mehr dort und habe mich sehr darauf gefreut, einfach mal wieder in diese richtig coole, schöne Stadt zu kommen.
Obwohl wir ja jetzt eigentlich auch nicht wirklich so die Stadt-Sightseeing-Touristen sind. Überhaupt nicht.
Eher so die Kulturbanausen.
Ja.
Außer es gibt eine Burg.
Ja. Also man muss sagen, ich mag Burgen. Ich mag irgendwie alles, was alt ist. So. Also jetzt nicht an Antiquitäten, aber ich mag irgendwie Burgen. Ich mag irgendwie auch Kirchen. Ich weiß nicht, darf man das sagen? Ich bin tatsächlich nicht mehr in der Kirche. Ich bin aus der Kirche ausgetreten, aber ich mag irgendwie die Gebäude.
Ja, was gibt's da krasseres als die Sagrada Familia in Barcelona?
Also ich bin als Kind schon musste ich irgendwie in jede Kirche reinlaufen.
Du musstest oder du wolltest?
Nein, also ich musste von mir aus. Also ich wurde, nein, ich wurde nicht gezwungen von meinen Eltern wie Schnecken zu essen. Nein. Nein. Ich musste aus eigenem innerem Antrieb und Zwang.
Oh Gott, das klingt schon im wahrsten Sinne des Wortes.
Der Kirchenzwang. Musste ich unbedingt mir jede Kirche von innen angucken. Mhm. Das war irgendwie so, fand ich das als Kind schon sau spannend. Und ja, hab dann immer auf den Jesus am Kreuz gezeigt und hab immer gesagt, Himmel, Papa, aua. Das war irgendwie, ist wohl regelmäßig vorgekommen. Naja, auf jeden Fall irgendwie habe ich ein Faible für alte Gebäude. Ja.
Ja, da gibt es in Barcelona ja einige, aber wir haben auch einige, also Anfängerfehler betrieben, obwohl ich ja eigentlich ein Ex-Local quasi war. Aber ja.
Halt. Ja. Nicht so schnell.
Ja.
Du bist schon wieder hier.
Meine Gedanken, die überschlagen sich immer und dann.
Wir sind ja mit dem Camper unterwegs. Ja. Und wir haben gesagt, okay, wir steuern Barcelona an. Also, was macht man, wenn man mit dem Camper unterwegs ist und Barcelona ansteuert?
Man fährt nicht nach Barcelona.
Das ist schon mal wichtig. Und das haben wir auch richtig gemacht. Ja, wir sind nicht nach Barcelona gefahren.
Kein Anfängerfehler.
Erstens mal, glaube ich, ist es einfach. Ich weiß nicht, wie es da ist zum Parken oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist es halt auch, du willst da in Barcelona deinen Camper nicht einfach irgendwo hinstellen.
Ja, nicht nur in Barcelona, sondern auch rundherum.
Ja.
Also
im Einzugsgebiet Barcelona ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Auto dann aufgebrochen wird, halt doch höher als anderswo. Dementsprechend ist es schon wichtig, da irgendwie drauf zu gucken. Und aus diesem Grund haben wir dann auch einen Campingplatz angefahren. Weil wir gesagt haben, okay, dann bleiben wir halt da jetzt mal 2 Nächte auf dem Campingplatz, können dann da wieder unser Zeug erledigen und so weiter und so fort und können dann auch von dort aus entspannt nach Barcelona reinfahren, wissen, unser Auto steht safe und man ist halt einfach entspannt unterwegs. Und das war eigentlich echt eine coole
Lösung. Wir waren dann in Sitges. Das ist ein kleines Städtchen südlich von Barcelona.
Schreibt man Sitges?
Genau. Ist so ein bisschen der Ort ist bekannt für die homosexuellen Szene.
Das ist korrekt. Warum? Weißt du auch, warum der so bekannt ist?
Habe ich vergessen.
Ja. Wer weiß, warum ist Sitges bekannt in der homosexuellen Szene?
Klär uns
Hand
auf.
Hoch.
Roman, hebt die Hand.
Ich sehe schon, die Hände gehen hoch. Ich bin dran.
Roman, du?
Ja.
Du,
ja. Und zwar, in den 70er Jahren wurde in Sitges die erste Gay-Bar Spaniens eröffnet.
Stimmt.
Also es hat quasi schon da eine gewisse Historie.
Ja.
Ja. Und dementsprechend gibt's da heute noch einige Bars und quasi auch, also wir sind durch eine spezielle Gasse gegangen, wo nur Gay-Bars sind. Und da war auch viel los und es war auch ganz witzig. Wir haben uns das auf jeden Fall mal angeguckt und ja, also ist auf jeden Fall nach wie vor sehr beliebt.
Ja, und das Städtchen ist irgendwie ganz nett, gibt so eine lange Strandpromenade. Dafür, dass es Stadtstrände sind, ist das eigentlich auch ganz schön. Und abends, da kann man in den Gassen eigentlich gut was essen und trinken gehen.
Ja, also so das, das auch das kulturelle Angebot, glaube ich, ist für so ein kleines Städtchen schon gar nicht schlecht. Also da gibt es halt dann schon auch so Kabarett-Shows und so.
Ja, und Sachen. Es ist aber alles sehr entspannt. Also es ist wirklich eine kleine Stadt. Das ist jetzt gar nichts im Vergleich zu Barcelona.
Ja.
Der Campingplatz, der hieß El Garrofer, glaube ich, war eigentlich auch echt überraschend gut.
Er war groß.
Ja.
Und er war tatsächlich wirklich überraschend, wie sagt man, nett gestaltet,
ja.
Also nett gemacht. Also da war wirklich mit Liebe zum Detail. Erstmal sind wir angekommen, da war eine Rezeption, da waren gefühlt, keine Ahnung, 10 Leute drin oder so, also Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und kein Gast, nur wir. Warum auch immer, also gefühlt.
Ich glaube, die haben so die Saison vorbereitet.
Haben die da gerade so ein bisschen, genau. Naja, auf jeden Fall war da gleich volles Programm und es war aber total, total nett, total freundlich, super, super entspannt. Also, ja, super Service. Und ansonsten ist der Campingplatz eben auch super nett hergerichtet. Du hast, da ist natürlich dann auch so ein Restaurant und so weiter dabei und ein kleiner Laden. Und es gibt irgendwie, hängen da viele Lichterketten. Ja, also es ist einfach irgendwie, ja, auch irgendwie dekoriert und mit Pflanzen und so weiter und so fort.
Ja, die haben einfach aus diesem Riesending versucht, so ein bisschen einen Charme rauszuholen.
Ja, also das Ganze auch so ein bisschen, ja.
Nett zu gestalten.
Ja.
Und ja, war wirklich voll okay.
Ja, und dann gibt's ja da auch, es gibt ja nicht nur Camperstellplätze, sondern du hast im Endeffekt, gibt's dort alle möglichen Varianten von Camping, gibt's auf diesem einen Campingplatz, also von klassischen Camper-Pitches, Camper-Stellplätze, über, ja, dann auch so, also so Mobile Homes, so in so Containern in Anführungsstrichen, aber auch irgendwie stylisch gemacht, dann so Bungalows, so Hütten, so Blockhütten-Stil, aber auch optisch echt schön, dann so wie so Tipi-Zelte oder so Glamping-Zelte.
Ja, und die Container sahen so ein bisschen Tiny House-mäßig aus und
mit so Glasfronten und so auch zum Teil.
Also normalerweise sind halt, finde ich, diese Wohncontainer auf Campingplätzen.
Haben immer so einen Assi-Touch so ein bisschen.
Ja, das schaut einfach alles immer irgendwie nicht so einladend aus. Und da sahen wirklich alle Unterkünfte, die es noch so gab, sahen irgendwie einladend aus.
Mhm.
Schön gepflegt, voll. Schön hergerichtet. Ja.
Ja. Also wirklich für jeden Camper-Typen kann man sagen, irgendwie was dabei. Und auch weiter vorne waren dann irgendwie noch so ein paar Dauer-Camper-Stellplätze, also so einfach Wohnwägen, die wahrscheinlich jemandem gehören, der die da dauerhaft irgendwie stehen hat. Also sowas gab es da auch. Das finde ich ja persönlich irgendwie immer das Schlimmste optisch. Aber das ist dann tatsächlich auch gar nicht mehr so aufgefallen. Das ist so ein bisschen untergegangen. Also es war wirklich alles sehr schön gemacht und man hat wirklich gesehen, die geben sich da Mühe. Ich weiß nicht, wie lange es den Campingplatz schon gibt oder wie lange der schon in Hand der aktuellen Betreiber ist. Also man hat auf jeden Fall das Gefühl, dass die sich wirklich Mühe geben, dass das schön ist, dass das ein angenehme Atmosphäre ist, trotz der Riesenanlage. Und es gibt auch Rutschen und so weiter. Die hatten leider nicht offen. Aber also es ist schon ein Riesenteil. Und Paddle Courts.
Stimmt, Paddlecourt, ja, und da gab es auch noch mehr ein kleines Skatepark und alles Mögliche.
Ja, also es ist wirklich
also schon auch so familiengerecht und ja.
Es ist schon gefühlt wirklich eine Riesenanlage und dafür echt schön.
Und was super praktisch war, direkt vor der Tür ist der Bus in die Innenstadt von Barcelona gefahren für 5 €.
Ja, für eine Stunde hat es gedauert, dann die Fahrt.
Genau. Schon ein bisschen, aber...
Ja, aber halt auch easy. Also du steigst halt direkt in den Bus ein, direkt vor dem Campingplatz.
Ja.
hockst dich da eine Stunde rein, fährst, steigst aus und bist halt auch wirklich zentral direkt in Barcelona. Also
quasi Plaza Catalunya fast.
Ja.
Ja, das war
nonstop.
Nice. Ja, und ein Tag in Barcelona, das ist halt schon wirklich
muss man sich eigentlich vorher überlegen, was man machen will.
Ja, sollte
nicht so wie
man.
Wir.
Genau. Und vor allem, wenn man irgendwas besichtigen möchte in Barcelona, dann sollte man das vorher buchen, also Tickets buchen. Sonst steht man da wie wir, die das auch vorher wussten und es trotzdem nicht gemacht haben und kommt dann nicht rein. Weder in den Park Güell noch in die Sagrada Familia, weil ja einfach da so viele Touristen sind, selbst Anfang März, dass da dann so spontan einfach nichts geht.
Ja, ich meine, was heißt, wir wussten das,
wir wussten das schon.
Oder ich wusste das nicht, ja, du wusstest es vielleicht, aber du hast ja nichts erzählt. Nee, Quatsch.
Ja, doch.
Wir haben aber auch gedacht, dass es um die Jahreszeit bestimmt nicht so extrem ist, oder? Also es war bestimmt auch nicht so extrem wie im Sommer. Und wir hätten ja auch für den Park Güell und auch für die Sagrada Familia noch Tickets bekommen am selben Tag, hätten aber halt dann irgendwie nochmal 3 Stunden warten müssen. Also ich glaube, beim Park Güell waren es 3 Stunden, die wir hätten warten müssen. Bei der Sagrada Familia später waren es dann irgendwie 2 Stunden. Hätte man machen können, aber wollten wir halt dann auch nicht, weil ja, was machst du dann da 3 Stunden? Keine Ahnung.
Ja.
Deswegen.
Auf jeden Fall hatten wir uns eh schon von Anfang an entschieden, einfach so eine klassische Hop-on-Hop-off-Bustour zu machen.
So richtig Touri-mäßig?
Genau, weil eben ein Tag super wenig ist und man dann zumindest mal so ein bisschen durch die Gegend fahren kann und da aussteigen kann, wo man halt Lust drauf hat. Und wir sind aber erstmal zu Fuß losgelaufen und sind erstmal frühstücken gegangen. Und als wir fertig waren, war es dann Mittag, 12:30 oder so.
War der halbe Tag dann quasi schon rum.
Genau, und dann sind wir in den Bus eingestiegen. Dann ist der Bus irgendwie noch kaputt gegangen, dann mussten wir auf den nächsten warten. Und dann sind wir am Park Güell irgendwann angekommen und dann gab es eben keine Tickets mehr. Ja, dann sind wir so ein bisschen um den Park rumrum gelaufen, was auch schön war, weil man einfach trotzdem von oben, der ist so ein bisschen
er liegt erhöht über der Stadt so
genau.
Ein bisschen, ne?
Und man hat eben einen super schönen Ausblick über die ganze Stadt bis ans Meer vor und das hat man auch, wenn man nicht in den Park reingeht.
Ja, man kann quasi so ein bisschen außen rum gehen und dann hat man oben wie so eine kleine Terrasse beziehungsweise so einen kleinen Balkon im Endeffekt, wo man halt dann ja einen super Blick auf die ganze Stadt hat. Und das haben wir gemacht. Und dann sind wir weitergegangen.
Genau, und dann sind wir wieder im Bus, sind zur Sagrada Familia. Da war es eigentlich dann das Gleiche. Aber die Stimme im Bus hatte schon gesagt, man soll unbedingt die Kirche von allen Seiten betrachten. Das haben wir dann auch gemacht und sind einfach einmal außen rum gelaufen. Und die sieht ja wirklich aus, auch von jeder
Seite anders
aus. Und die ist ja immer noch nicht fertiggestellt, was auch total verrückt irgendwie ist. Ist auf jeden Fall sehr beeindruckend, auch von außen.
Genau. Ja, also es ist schon crazy, wie das da irgendwie ausschaut. Es ist ja irgendwie so gotischer Stil, gell? Oder eine Mischung aus gotischem Stil und noch irgendwas. Jugendstil? Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Ich sag lieber nichts.
Ja? Aber der Künstler, den kann man ja nennen, der das entworfen hat, ne?
Mhm. Ja, nenn ihn mal.
Sag, nenn ihn du.
Ich?
Ja.
Gaudi?
Ja, Gaudi. Richtig. Ich wollte dich nur testen.
Ja, ja.
Genau. Mhm. Der Gaudi. Ja. Auf jeden Fall.
Der für viele beeindruckende Bauwerke in Barcelona berühmt berüchtigt ist.
Mhm. Manche sind, schöner, die anderen weniger. Aber Schönheit liegt ja auch immer im Auge des Betrachters. Auf jeden Fall ist es ziemlich abgefahren, dass man sowas überhaupt irgendwie bauen kann. Und ja, die verschiedenen Seiten, die verschiedenen Fassaden der Sagrada Familia, die transportieren ja auch irgendwie so eine gewisse Geschichte oder keine Ahnung.
Ich glaube, wir hören jetzt hier okay, auf gut. mit der Sagrada
Ja.
Und
ihr könnt euch selber damit ja mal auseinandersetzen, wenn es euch interessiert. Wenn es euch interessiert, einfach mal googeln. Ich glaube, die Informationen sind qualitativ dann hochwertig. Das, was wir hier von uns geben. Genau. Auf jeden Fall interessant war's. Alt und schön.
Ja, dann waren wir noch in der Stierkampf-Arena.
Da sind wir auch reingekommen. Das war das Einzige, wo wir dann auch Tickets bekommen haben.
Da waren wir auch fast die Einzigen.
Ja. Und das war tatsächlich auch ja gar nicht so
spektakulär. Also die Arena an sich nicht, aber da waren dann noch so Museen dabei, wo dann eben so alte Plakate und
die ganzen Kleidungen, also
ganz viele Stierköpfe und die Kleidungen von den wie heißen die?
Toreros? Heißen die so?
Ja,
weiß nicht. Matador.
Von oder? Den Stierkämpfern.
Ja.
Und alles Mögliche war da ausgestellt. Und ich muss auch ehrlich sagen, irgendwann ging es mir da gar nicht mehr so gut. Das war einfach so Tierquälerei und so schlimm. Und dann diese ganzen Stierköpfe, denen dann irgendwie die Ohren abgeschnitten wurden, weil die Stierkämpfer die dann als
Trophäe
irgendwie behalten durften und keine Ahnung. Also mir ist irgendwann richtig schlecht geworden und ich wollte einfach nur noch wieder raus.
Ja, also wir sind da tatsächlich überhaupt gar keine Fans davon, muss man vielleicht nochmal kurz dazu sagen. Aber es war einfach mal irgendwie interessant zu sehen, wie das aussah, dass man sich mal vorstellen kann, was da irgendwie abgegangen ist. Und das ist ja auch crazy. So im Hintergrund von dieser Stierkampfarena hast du ja quasi diese ganzen, ja, der Platz halt, wo die Stiere gehalten worden sind. Und das müssen ja unglaublich viele Tiere gewesen sein. Weil das ist ja eine riesige.
Das war ziemlich groß, ja.
Das ist riesig groß. Und dann sind halt diese schmalen Kanäle im Endeffekt, wo halt die Stiere dann wo die halt sozusagen durchgehen mussten und dann mit so Toren sozusagen, die sich dann geöffnet und geschlossen haben oder so, dass der Stier halt immer nur dann in eine Richtung laufen kann. Also es war schon irgendwie auch interessant, das mal live zu sehen, und da kriegt man natürlich schon mal nochmal einen besseren Eindruck, wie das früher irgendwie
ist
ja gar nicht so lange her.
Also, ich weiß es nicht, aber wann waren die letzten so richtigen?
Ja, wann waren die ersten? Ich glaube, also 1700 oder so ging das da, 1700 irgendwas ging das da los?
Ich weiß nicht, also die,
Doch. Soll ich nochmal gucken?
Ja, guck nochmal.
Ich guck nochmal.
Das hätten wir mal vorher nochmal hier recherchieren können, gell?
Ja, aber...
Naja.
Ja, du kannst ja mal was anderes erzählen in der Zwischenzeit. Ich schaue hier nochmal. Ja.
Ja, auf jeden Fall habe ich mich ja schon so ein bisschen gefragt, wie die Menschen auf die Idee kommen, solche Rituale irgendwie als gesellschaftliches Must-Do und Highlight zu wählen, ja.
Okay, also ich habe was gefunden, und zwar steht hier, der älteste Beleg stammt aus dem Jahr 1215, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht zwangsweise Spanien. In Spanien war dann hier bei rund 1700. Wurde das hier, ja, und dann wurde der, auf den Kanarischen Inseln wurde der Stierkampf 1991 abgeschafft, also tatsächlich relativ früh im Vergleich.
Ja, aber Katalonien erst 2010
und auf den Balearen 2016. Also das ist wirklich noch nicht lang her. Ja. Also es ist schon crazy, dass man sowas.
Ja, also auf den Schock haben wir dann erstmal einen Drink gebraucht.
Und die Stierkampfarena, wollte ich noch kurz sagen, die ist gebaut worden, weil wir ja noch gerätselt haben, so anhand so des Bauwerks irgendwie, wie alt das wohl sein wird. Und die Stierkampfarena in Barcelona wurde ja, um 1900 irgendwas gebaut. Also die war noch nicht so alt. Ja.
Ja, auf jeden Fall haben wir auf den Schock erstmal einen Drink gebraucht, sind in die Altstadt gefahren mit dem Hop-on-Hop-off-Bus. Wir waren dann auch inzwischen die Einzigsten in dem Bus. Es war arschkalt.
Naja, die Einzigsten, die oben saßen.
Nee, da war keiner mehr.
Echt
wir waren,
nicht?
Ja.
Okay.
Ja, am Anfang waren die immer voll, die Busse, und dann so Richtung Abend hin wurden sie immer leerer, und da waren wir dann tatsächlich die einzigsten Überlebenden.
Ja. Wir wurden auch noch, als wir dann ausgestiegen sind vom Fahrer, der hat uns dann noch gewürdigt, quasi, dass wir da oben so lange gesessen sind und durchgehalten
haben. Ja, also durchgehalten, schon mit einigen Erfrierungen und so weiter. Also es war wirklich bitterkalt. Ich habe nur gefroren den ganzen Tag.
Ja.
Aber dann sind wir in eine warme Bar, haben ein warmes Glas Wein und lecker. Also da waren wirklich leckere Tapas dabei, haben
Stimmt.
die gefuttert in der
das
Altstadt.
Das war nicht schlecht, ja.
Im gotischen Viertel. Das war nochmal ein richtig schöner Abschluss.
Also auf jeden Fall, ja. Und zu diesem Essensthema muss ich eigentlich auch noch sagen, ich glaube, dass wenn man halt irgendwo in der Stadt ist, wo man entsprechend halt auch irgendwie so die Auswahl hat und an Restaurants und so weiter, dass man da schon wirklich auch gut essen kann. Die Male, wo wir halt sonst irgendwie versucht haben, Spanisch zu essen, war halt dann eher in kleinen Orten oder irgendwie auf der Durchreise oder so. Da war halt dann teilweise die Auswahl nicht so und
ja,
genau.
Das stimmt.
Ja, auf jeden Fall, ja, haben wir auch noch versucht, die Kathedrale wollte ich ja dann auch noch unbedingt angucken eigentlich.
Die Kathedrale, ach so.
Ja, ja.
Ja. Stimmt.
Auch so ein gotisches Gebäude. Aber ja, da kamen wir dann tatsächlich, da hätte es noch Tickets gegeben, eigentlich. Aber da kamen wir dann 5 Minuten zu spät, die hatten dann schon zu. Also wir hatten tatsächlich einfach so ein bisschen Pech. Also eine Mischung aus Pech und Blödheit.
Ja.
Schlechter Vorbereitung.
Aber
naja,
aber
war auch glaub, halb so wild. Also.
Ja, es war halb so wild, weil wir hatten jetzt auch kein so konkretes Ziel. Wir sind ja auch nach dem Parkuel, sind wir, bevor wir zur Sagrada Familia sind, einfach noch ein bisschen durch das Viertel Gracia geschlendert. Am Ende sind wir unten durchs gotische Viertel, durch die Altstadt gelaufen. Also wir haben uns auch einfach schon so ein bisschen treiben lassen und waren jetzt nicht unbedingt auf der Suche nach der und der und der Sehenswürdigkeit. Genau, von dem her hat
ja,
schon gepasst.
Hat's gepasst.
Um einfach mal für mich mal wieder so das Gefühl der Stadt zu bekommen und für den Roman einfach mal einen Eindruck von der Stadt zu bekommen. Den hast du den bekommen?
Ich habe einen Eindruck von der Stadt bekommen.
Was für einen?
Ja, es war cool. Also, ist eine coole Stadt. Ja. So, Punkt. Nee. Wie gesagt, ich bin nicht so der Stadtmensch. Aber ich fand Barcelona, fand ich schon echt interessant, super abwechslungsreich. Du hast da ja irgendwie verschiedenste Viertel, wo es auch irgendwie komplett anders ist. Also ja, ist schon interessant. Kann man auf jeden Fall mal sich angucken, wenn man in der Nähe ist. Ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Coole Bars, viele kleine, enge Gassen, wo wir dann auch am Ende dann noch irgendwie durchgeschlendert sind durch so eine Art Künstlerviertel. Da war dann ein Klamottenladen im Endeffekt neben dem anderen, aber halt so ganz klein, wo die Leute halt drin standen und halt die Klamotten quasi gemacht haben. Also die eine saß halt irgendwie an ihrer Schreibmaschine, wollte ich schon sagen, an ihrer Nähmaschine dran. Dann bist du eine Tür weitergegangen, da war dann jemand, der irgendwie gerade Ketten oder halt irgendwas, irgendeinen Schmuck irgendwie gemacht hat. Also halt eben auch so handgemachte Sachen.
Ja.
Also das fand ich cool und zwischendrin halt immer wieder coole Bars, also halt wirklich stylisch und alternativ und ja, das war irgendwie crazy, weil du bist so an so einer Hauptgasse, wo es halt schon auch schön ist und aber irgendwie halt, ja, ist halt ja, schöne Gasse und dann biegst du ab und dann bist du komplett in einer anderen Welt irgendwie. Dann biegst du wieder zweimal links und dreimal rechts und dann bist du wieder zurück in der Realität so gefühlt. Also ja, war irgendwie crazy.
Super vielfältig, ja, auf jeden Fall. Und was mir aufgefallen ist, also zwischen meinem Praktikum dort und jetzt dem Besuch, da lagen ja jetzt wie viele Jahre? 12, 13 Jahre? 13 Jahre. Wie schnell so Erinnerungen verblassen können. Also natürlich konnte ich mich schon noch an viele Dinge erinnern, aber irgendwie nicht mehr so im Detail. Also ich hätte jetzt nicht mal auf Anhieb mehr meine Wohnung von damals gefunden. Und auch in den Vierteln kannte ich mich jetzt nicht mehr irgendwie aus und wusste sofort, ah, da ist die Bar und das Restaurant und da gehen wir hin und so weiter. Also ich konnte mich dann schon wieder so an die Struktur der Stadt erinnern und an die einzelnen Viertel und so grob, wo was ist. Aber irgendwie so die Details, die wusste ich nicht mehr. Also fand ich jetzt schon spannend, wie schnell das verloren geht, obwohl ich ja wirklich 5 Monate da war.
Vielleicht waren die 5 Monate, die du dort warst, für dich so intensiv und du hast so viele Reize irgendwie in der Zeit aufgenommen, dass du das gar nicht so richtig verarbeiten konntest. Keine Ahnung.
Vielleicht, ja. Die waren auf jeden Fall intensiv.
Ja,
also die waren auch nicht nur positiv.
Vielleicht ist es auch Verdrängung.
Ja, vielleicht, ja. Der Job war auf jeden Fall nicht so cool. Ich hatte damals aber auch sehr viele Ausflüge gemacht und war oft gar nicht dann in der Stadt selber, sondern so rundherum. Ja, keine Ahnung.
Und es ist ja auch schon eine Weile her, muss man auch dazu sagen.
Ja, es ist ja doch 13 Jahre her.
Wenn so eine Stadt verändert sich ja in 13 Jahren, ne? Da ist dann kein Stein mehr auf dem anderen.
Ja, nee. Aber was ich, glaube ich, wenn wir jetzt nochmal hinfahren würde ich nicht mehr die Hop-on-Hop-off-Tour machen, sondern ich würde mir einfach so ein Fahrrad, so ein E-Bike mieten.
Oder ein Roller. So ein Scooter.
Nee, ein Fahrrad. Also da gibt es eben auch überall an den U-Bahn-Stationen und auch sonst diese, wie bei uns, die DB-Fahrräder oder keine Ahnung, wie die inzwischen alle heißen in den Städten, wo du einfach das nehmen kannst und ja, da ist man flexibler, kann wirklich gezielt da hinfahren, wo man hin möchte, weil der Bus ist halt dann schon einfach so quer durch die Stadt gefahren. Man konnte sich da halt so ein bisschen berieseln lassen, aber der war jetzt auch an vielen Orten in der Stadt, wo ich jetzt mit dem Fahrrad vielleicht nicht hingefahren wäre. Was ja einerseits irgendwie auch cool sein kann, weil man auch mal ganz andere Ecken sieht, aber andererseits, wenn man halt nur einen Tag Zeit hat, dann lieber auf wenige Dinge beschränken.
Und fürs Fahrrad gibt's halt nicht diese Kopfhörer, wo dann die Stimme dir irgendwie sagt, was du gerade rechts und links irgendwie siehst.
Das stimmt.
Das war auch irgendwie ganz nett und teilweise interessant, aber halt auch nicht, ja, unbedingt notwendig, glaube ich. Naja, auf jeden Fall, das war unser Besuch von Barcelona.
Vielleicht machen wir da so eine Extra-Folge, so eine Exkursfolge, weil es überhaupt nichts mehr mit Biken und.
Ja, deswegen gehen wir jetzt einfach mal wieder zu den spannenden Themen über.
Ach so.
Oder? Also, vielleicht ist das ja auch, das ist ja jetzt auch spannend gewesen und interessant. Aber ja, wir waren jetzt in Barcelona und sind wieder zurück zum Campingplatz gefahren mit unserem Bus. Und am nächsten Tag.
Ging's
sind wir am
weiter.
Nächsten Tag weitergefahren, glaube ich. Gell? Und zwar wohin? Weißt du es noch?
Ich weiß es. La Fenasosa.
Direkt nach La Fenasosa gefahren. La Fenasosa Bike Park in der Region von, wie kann man das einordnen? Valencia ist quasi so die nächstgrößere Stadt, stimmt es?
Ja, Valencia oder Alicante.
Guck mal schnell nach.
Ich guck nach.
Oder irgendwas dazwischen.
Eigentlich wollten wir auch noch gar nicht nach La Fenasosa. Wir wollten nach...
Ja, wir wollen uns noch so andere zwei Enduro-Spots angucken.
Enduroland MTB.
Ja.
Und Higuerelas.
Ja.
Aber der Regen hat uns mal wieder weiter Richtung Süden gebracht und in La Fenasosa aus gespuckt.
Genau.
Wenn ihr mal Videos über La Fena Sosa sehen wollt, dann schaut beim Jasper auf dem Kanal vorbei.
Korrekt, da gibt's ein bisschen was zu gucken.
Da fällt mir gerade ein. Nee. Also ich dachte, okay, wir waren doch noch woanders davor, aber nee, wir sind direkt dahin gefahren.
Ja.
Und die Fahrt war dann doch ein bisschen aufregend, weil wir waren ja noch nie da und wir wussten...
Die Ankunft vor allem, ne?
Genau, also, wir wussten nicht so ganz, was uns da erwartet und wir hatten so ein paar Bilder im Kopf von Instagram, von diesem...
Und von Jaspers Videos und so weiter, ja.
Genau, und da ist halt so der Trailhead, so ein Haus, so ein altes Haus.
Eine Burg wieder, eine Burg, also ein richtiges Schloss. Aus wie eine Burg, wirklich, ja, ja,
stimmt.
Es ist quasi eine Finca, sagt man, glaube ich, in Spanien dazu. Also im Endeffekt ein altes Bauernhaus, aber es sieht halt optisch aus wie ein bisschen wie eine Burg. Mit so Türmen, viereckig im Endeffekt so.
Ja, sieht echt cool aus.
Sieht richtig cool aus.
Naja, auf jeden Fall sind wir halt im Dunkeln oder noch nicht ganz angekommen.
Erstmal ging es viel noch die Straße, also es ging dann irgendwann halt bergauf, kurvige Straße, so ein bisschen passstraßenmäßig, auf Teer, ganz normal.
Und irgendwann schickt uns das Navi von der Teerstraße runter in so einen Schotterweg.
Und man weiß ja immer nie so genau, wenn Google einen irgendwo lang schickt, dann ist es ja manchmal besser, man hinterfragt es nochmal, ob das wirklich jetzt einfach nur der kürzeste Weg ist oder ob es wirklich der richtige Weg ist. Also haben wir das nochmal kurz am Straßenrand geprüft und sind zu dem Schluss gekommen.
Das muss der Weg sein.
Dass der richtige Weg ist, ja. Auf jeden Fall war der Weg grob. Vor allem im Dunkeln halt, wenn man nichts sieht. Also es war einfach eine grobe, schon eine feste und auch relativ breite Forststraße, aber halt schon mit grobem Untergrund. Also es war schon ein Gerumpel. Man konnte auch noch relativ langsam fahren und es ging dann halt auch so, ja, es ging links, rechts und es ging aber auch auf, ab und teilweise auch gar nicht so flach. Also das haben wir dann eigentlich erst gesehen, als wir dann wieder ein paar Tage später den gleichen Weg zurückgefahren sind, haben wir dann eigentlich erst gesehen, wie das Gelände da wirklich aussieht. Also es geht da schon wirklich Forststraßen rauf und runter.
Und es zieht sich dann schon noch ein bisschen. Also es ist nicht so, dass man da 2 Minuten die Forststraße langfährt und dann ist man da, sondern...
Ich glaube, es sind 2,5 Kilometer.
Echt?
Ja.
Das kam mir ewig vor.
Naja,
aber es
gut,
war bestimmt eine Viertelstunde oder so.
Ja, wenn du halt mit durchschnittlich 20 Sachen oder was...
Ja, wenn überhaupt.
Wenn überhaupt da durchfährst. Ja, wenn überhaupt, ja. Dann zieht sich's halt.
Ja.
Kannst du mal umrechnen. Ihr könnt mal ausrechnen. 20 Kilometer pro Stunde. Wie lange brauche ich dann für 2,5 Kilometer?
Wir sind auf jeden Fall angekommen, haben dann wahrscheinlich noch die ganzen anderen schlafenden Campinggäste geweckt, indem wir da noch versucht haben, gerade irgendwo einzuparken.
Jein. Ich habe ja extra nicht den Rückwärtsgang eingelegt. Wir haben das ja schon versucht sehr, sehr...
Ja, das war sehr rücksichtsvoll von dir.
Sehr rücksichtsvoll zu machen. Das Gute war, wir haben tatsächlich auch direkt einen super Stellplatz. Ganz vorne war noch einer frei, neben einem anderen Bus. Da konnten wir direkt rückwärts reinrollen. Das ging so leicht bergab. Dementsprechend konnten wir, ohne den Rückwärtsgang einzulegen, einfach rückwärts da reinrollen, weil nämlich unser Auto furchtbar laut piepst, wenn wir den Rückwärtsgang einlegen. Ich glaube, das ist gesetzlich so vorgeschrieben, weil unserer halt über 6 Meter lang ist.
Ich wollte gerade sagen, wenn jemand einen Tipp hat, wie man das ausstellen kann.
Gibt's da einen Knopf? Wenn es einen Knopf gibt, sag Bescheid. Wir haben ihn noch nicht gefunden.
Also das ist schon wirklich sehr laut.
Ja. Auf jeden Fall waren wir dann da.
Ja. Hat's auch wieder geregnet?
Es hat, ich weiß nicht, ob es bei der Ankunft geregnet hat. Es war auf jeden Fall relativ kalt, als wir dort waren.
Das also liegt nachts, ja, auch so oben am Berg ein bisschen. Ja. Und es war arschkalt, um ehrlich zu sein.
Ja, also man ist dann da tatsächlich irgendwie mitten im Nirgendwo, weit weg gefühlt von jeglicher Zivilisation. Und ich weiß nicht, ob sich's vielleicht besonders so angefühlt hat, weil wir da in der Nacht angekommen sind und irgendwie dann nochmal dieses, das Gefühl, das Ganze das Gefühl nochmal verstärkt hat. Aber ja, es war auf jeden Fall ja wie in einer anderen Welt. Man hatte auch keinen Empfang. Also auch Handyempfang war so gut wie gar nicht da, Internet auch nicht. Also man war da wirklich so ein bisschen abgeschottet, Digital Detox.
Aber macht es ja vielleicht auch ein bisschen
ja, voll
aus, weil
passt ja auch
also
zusammen.
Wir wussten ja auch gar nicht, was uns da jetzt so erwartet. Wir wussten, dass zwei Bekannte von uns, die wir letztes Jahr im Frühjahr in Malaga kennengelernt haben, dass die da jetzt leben und arbeiten oder so. Genau wussten wir es nicht. Auf jeden Fall haben wir die da wieder getroffen. Und ja, die waren aber auch gut beschäftigt und haben dann einfach hier gesagt, ja, und hier Shuttle und bla, um die Uhrzeit und haben uns da reingesetzt. Und ja, wir dachten halt, da kommen jetzt irgendwie so ein, zwei Shuttle-Fahrzeuge und dann waren das aber halt 8 oder so. Also da ist es halt so, dass am Wochenende, also die Shuttle in der Regel nur am Wochenende und dann nehmen die halt alle Fahrzeuge, die sie haben, und shutteln halt die Leute. Und das sind dann halt mal so 8 bis 10 Shuttles. Ich glaube, es gibt auch noch so einen großen Riesenbus.
Ja, so der ist bei uns nicht gefahren.
Nee, genau. Also waren dann bestimmt so 80 Leute, 70, 80 Leute unterwegs, die dann da halt eigentlich mehr oder weniger gleichzeitig von diesem Trailhead starten.
Aber es verteilt sich halt irgendwie dann trotzdem mega gut.
Ja. Und die Autos, das kannst du jetzt vielleicht noch mal ein bisschen beschreiben, was das für Fahrzeuge sind?
Ja, die Autos, das sind so alte Militär-Jeeps irgendwie. Also so Pickups, glaube ich, oder? Im Endeffekt sind es halt so Pickups. Mit hinten auf der Ladefläche sind quasi längs zwei Bänke, wo die Leute sitzen. Und dann haben die halt einen Anhänger dahinter gespannt, einen relativ breiten. Und da sind die Fahrräder drin. Und es sind auf jeden Fall alles Allradfahrzeuge, brauchst du da auch. Und ja, dementsprechend ist halt irgendwie, es ist schon ein ganz besonderer Vibe.
Ja, schon allein, dass du dann irgendwie da mit 70, 80 Leuten auf einmal da lostigerst zu den Trails, das hat schon mal sowas.
Man geht auf eine Mission.
Also, ja, weiß nicht, irgendwie halt so alle zusammen.
Ja.
Und das ist auch so der Grundvibe, der da so ein bisschen herrscht, finde ich.
Ja.
Man fühlt sich da direkt wohl. Mhm. Es ist irgendwie super entspannt, alle sind gut drauf, es ist locker.
Es liegt auch immer so ein süßlicher Duft in der Luft. Ja.
Ja. Und wir sind dann auf jeden Fall, oder sagen wir es so, es gibt zwei Trail
Areas,
genau.
Auf diesem ganzen Gelände.
Die sind so 5 bis 10 Autominuten voneinander entfernt und man fährt halt am Vormittag zu der einen Trail Area, dann gibt's Mittagessen wieder zurück im Trailhead und dann fährt man am Nachmittag zu der anderen Trail Area. Und wir sind in der Früh dann los, in diese Shuttle eingestiegen und dann Shuttle ausgestiegen, alle waren weg und wir stehen so da. Keine Ahnung, wo es irgendwie lang geht, wo wir hin müssen, wo das Shuttle uns vielleicht dann wieder einsammelt.
Wir wussten ja gar nicht, wie es läuft. Dann haben wir irgendwie versucht, mit dem Fahrer, den Fahrer irgendwie zu fragen, ob der uns jetzt irgendwie sagen kann, wo wir jetzt am besten irgendwie hinfahren sollen, weil hat uns ja vorher keiner gesagt, wie es genau abläuft. Und der konnte natürlich kein Englisch. Und es war dann so ein bisschen mit Händen und Füßen und ja, hat dann halt dann irgendwie gesagt, so ja, da geht's lang und
fahrt einfach den Trail runter,
ja.
Und wenn ihr unten rauskommt, dann wartet einfach auf das nächste Shuttle. Und das war dann auch im Nachhinein total logisch. Man steigt dann auch nicht mehr zwangsweise in das gleiche Shuttle, sondern diese 8 Fahrzeuge oder wie viele halt unterwegs sind, die fahren einfach die ganze Zeit hoch und runter und immer wenn du unten ankommst, wartest du, bis halt wieder ein Shuttle kommt, fährst wieder rauf.
Ja, dementsprechend ist es tatsächlich mega entspannt und nicht so, wie man Shuttlen vielleicht von anderen Gebieten wie zum Beispiel Finale oder so kennt, wo du den ganzen Tag mit derselben Gruppe unterwegs bist und Laps machst und teilweise einfach irgendwie vielleicht die Sorge hast, dass du nicht schnell genug bist oder dass es einen stresst oder so, sondern du kannst halt da dein komplett eigenes Tempo fahren. Also du kannst halt einfach auch mal stehen bleiben, kannst Videos machen, kannst Fotos machen, weil du musst jetzt nicht da unten sein, um irgendein bestimmtes Shuttle zu kriegen, sondern ja, wenn du unten bist, bist du unten und dann kommt sowieso in kurzer Zeit später das nächste Shuttle wieder vorbei und nimmt dich wieder mit rauf. So, das ist eigentlich
mega entspannt. Ja, eigentlich ist es echt chillig,
ja. Voll.
Und dann haben wir halt da in der einen Trail-Area erstmal alle Trails ausprobiert, die offen waren. Und es war so ein bunter Mix. Der eine war so ein bisschen mehr Enduro, der andere war so ein bisschen mehr Flow. Und der Rest war eigentlich schon sehr sprunglastig, würde ich jetzt mal sagen.
Das meiste, glaube ich, und dafür ist ja La Fina Sosa schon auch ein bisschen bekannt, sind halt so die Sprünge.
Ja.
Und die haben halt teilweise auch richtig große Sprünge. Also das ist irre. Das ist dann nichts für uns. Aber es ist tatsächlich auch für jeden wieder was dabei. Also du hast halt, es geht bei den Lines, Flow Lines sozusagen mit Tables und so weiter los und da kann man sich halt beliebig steigern und gerade wenn man so ein bisschen in das Thema Springen oder sich im Thema Springen weiterentwickeln will, dann ist, glaube ich, La Fina Sosa halt schon echt eine mega gute Adresse, ja, weil du dich da halt einfach super rantasten kannst.
Ja, das stimmt.
Und dann gibt's halt so ein paar natürliche Trails, ein paar Enduro Lines quasi noch, die absolut, also die sind auf jeden Fall in der Unterzahl, aber die sind schon teilweise auch richtig geil. Also das auch,
ja, das auch hat
dafür
schon
lohnt sich
Bock
hinzufahren. Ja.
Ja, man muss aber auch dazu sagen, dass man nach einem Shuttle-Tag, wenn man jetzt keinen Bock auf Springen hat, dann hat man nach einem Shuttle-Tag eigentlich auch von jetzt mal so den Haupt-Trail-Areas eigentlich alles gesehen.
Mhm.
Was jetzt nicht heißt, dass man nicht noch einen zweiten oder einen dritten Tag shutteln kann. Aber man fährt dann schon immer wieder auch die gleichen Lines. Also so groß ist die Auswahl dann nicht. Und wir sind dann am zweiten Tag einfach mit den E-Bikes losgezogen. Die bauen nämlich gerade auch immer mehr E-Bike-Strecken, also sowohl bergauf als auch bergab.
Also so Loops dann sozusagen auch zum Teil.
Genau, und das war nochmal richtig fein, gell?
Ja, das war cool.
Das hat echt auch nochmal Bock gemacht. Also auch die Uphills waren echt schön gebaut, schön gemacht. Schön auch in die Natur integriert.
Ein paar Herausforderungen auch dabei, aber auch, wo man halt Varianten, du kannst dann entweder die schwere Variante nehmen oder du nimmst quasi die leichte Variante, wo es so ein bisschen mehr außenrum geht. Also ja, auch da ganz cool zum E-Biken tatsächlich. Und dementsprechend vielleicht, die Preise, oder? Preise wären auch nochmal ganz, ganz interessant. Also die Übernachtung im Camper kostet 5 € pro Person. Man steht da tatsächlich direkt neben diesem Haupthaus, also direkt neben diesem burgartigen Gebäude. Es sind so ein paar Stellplätze quasi im Wald. Das ist jetzt nicht parzelliert oder so extrem, sondern die sind einfach da so ein bisschen zwischen den Bäumen verteilt. Das sind jetzt auch nicht so mega viele. Und es war, also ich weiß gar nicht, wie das dann so in der High Season ist, wenn dann so richtig viel los ist oder ob jetzt da schon, wo wir da waren, schon viel los war. Aber es war eigentlich auch ganz gut gefüllt, die Plätze.
Ja.
Also so viel freie Plätze waren jetzt da irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht, ob man dann noch irgendwo anders hin ausweichen kann, wenn jetzt da alles voll ist. Aber
also es gibt ja weiter unten noch so den Tagesparkplatz. Da kann man wahrscheinlich im Zweifel auch stehen, aber sonst keine Ahnung. Also es gab schon noch Plätze. Es waren auch so ein paar Jungs mit Zelt und so und es war wirklich nachts richtig kalt.
Die haben also ich glaube 3 Grad.
Ein bisschen leid getan, ja.
2-3 Grad hatten wir nachts.
Also wir hatten auf jeden Fall die Heizung dann am nächsten Morgen laufen und die Jungs kamen da aus ihren Zelten gekrochen, haben mir schon echt ein bisschen leid getan. Naja, auf jeden Fall gibt's auch 2 oder 3 so
Duschen und Toiletten.
Ja, nee, das meinte ich nicht. So, in dem Gebäude, wo die Duschen und Toiletten waren, da waren doch auch noch mal so wie Zimmer, so Bungalow-Zimmer.
Ach so, ja, aber auf der anderen Seite quasi dann. Ja, schon getrennt von den Duschen und Toiletten.
Ja, und in dem Haupthaus gibt's auch ein paar Zimmer.
Ja.
Und in dem Haupthaus ist halt sonst noch die Kasse und so ein kleiner Shop und da gibt es dann Mittagessen. Also da essen dann halt die 70 Leute gleichzeitig, wenn du es vor...
Oh, Entschuldigung.
Wenn du das Mittagessen vor, musst halt vorher mitbuchen, und dann wird da gekocht für alle.
Ja, in so einer riesen Pfanne gab es da Paella. Also es war echt so eine Pfanne, die hat einen Durchmesser von 1,5 Metern. Die stand dann da und eine spanische Mutti hat da, glaube ich, dann da fett aufgekocht. Also es sah schon ganz nice aus. Wir hatten uns da leider, wussten wir das nicht und
ja, wir waren, konnten eh froh sein, dass wir überhaupt noch mitfahren durften mit dem Shuttle, weil wir den auch nicht vorher gebucht haben. Und im Zweifel ist halt dann voll, weil, oder es sind nicht genügend Shuttle-Fahrer da, weil die planen halt immer einfach mit den Anmeldungen. Also man muss sich eigentlich vorher für den Shuttle-Tag anmelden, genauso wie fürs Essen. Und dementsprechend rufen die dann ihre Fahrer an.
Also einen Tag vorher eigentlich.
Genau.
Sollte man sich anmelden.
Ja, dann also so spontan einfach mal hinschauen, ist jetzt, kann unter Umständen dann zu Frust führen.
Ja.
Wir hatten Glück.
Ja. Dann der Bikepark-Eintritt kostet 18 Euro pro Tag. Dafür kann man dann selber treten. Also mit dem E-Bike zum Beispiel zahlt man 18 Euro. Das ist der Tageseintritt. Ja, den musst du bezahlen.
Mhm.
Und die Nutzung des Shuttles kostet dann extra. Und da ist entweder halbtags, da kann man Vormittag oder Nachmittag, wobei der Vormittag immer ein bisschen länger ist und der Nachmittag ist dann etwas kürzer. Oder man kann ganztags. Was war das da nochmal? Also wir haben in Summe haben wir...
Bin ich irgendwie 90 Euro 90 mit Euro. Den Übernachtungen?
Ja.
Also ich glaube 70 waren es für einen Bikepark zu zweit, sowas.
Mhm.
Oder?
Ja. Also aber die
so 35 Euro mit Shuttle ungefähr für den ganzen Tag, oder?
Ja, ich weiß es jetzt tatsächlich nicht mehr genau. Aber ja, egal. Also kostet auf jeden Fall nochmal extra. Also es ist jetzt nicht super günstig.
Nee, aber es ist ein Erlebnis und es ist absolut wert,
ja,
das mal zu machen.
Und wie gesagt, also für 2-3 Tage ist es eigentlich super cool. Und ja, wenn man wirklich sich mehr ins Thema Springen rein fuchsen will, dann kann man da auch, glaube ich, ein paar Monate verbringen, weil wirklich nach oben hin alles offen mit den Pro-Lines und so weiter, was es da noch alles Verrücktes gibt. Seht ihr auch alles beim Jasper in den Videos, also einfach da mal reingucken. Das ist crazy. Genau, aber ja, für so Leute wie uns reicht es dann nach ein paar Tagen auf jeden Fall.
Ja, und der Regen kam auch wieder und die Kälte, sodass wir dann mal wieder geflüchtet sind.
Ich wollte noch dazu vielleicht noch, wobei das können wir, ja, das machen wir gleich im Spot-Checker.
Was denn?
Da, ja, zu den Sachen wie zur Landschaft und so noch ein paar Sachen erzählen. Ja. Das können wir gleich in dem Zuge machen.
Mhm.
Ja, ansonsten, was gibt's? Fällt dir noch was ein?
Ja, also ich finde, das ist schon was Besonderes irgendwie. Also auch wenn wir jetzt nicht ewig geblieben sind, was auch wieder so ein bisschen Wetter geschuldet war. Aber es hat wirklich einfach einen besonderen Flair, einen besonderen Vibe, es ist sehr familiär. Die Crew, die dort das alles macht, es ist eine kleine Crew, die leben auch alle dort, die leben alle im Van und die toben sich da halt aus. Das ist ein riesiges Grundstück, wie, ich weiß nicht, was waren das, 10 Hektar oder so?
Keine Ahnung.
Ja, und die können da halt machen, was sie wollen.
Ja, und es war irgendwie, wir haben dann auch mal da unsere Bekannten gefragt, wie das denn entstanden ist überhaupt. Und derjenige, der das dort betreibt, der hat es quasi, also dem seiner Familie gehört quasi dieses ganze Land und das Grundstück und das Gebäude und so weiter und so fort. Und wie gesagt, das war halt früher mal eine Farm oder einfach ein landwirtschaftlicher Betrieb. Und da ist aber dann nichts mehr passiert. Ja, also da wurde nichts mehr. Man sieht auch noch, es gibt diese ganzen Felder, aber die werden halt nicht mehr bewirtschaftet. Und dann war halt irgendwann so das Thema, ja, okay, was machen wir denn mit dem Grundstück, mit dem Land? Da muss irgendwas passieren, weil ja, sonst ja, ist halt, verkommt es halt irgendwie. Und dann hat er, und ich glaube, da war er 14, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hatte er damals gesagt, ja, er macht dann Bikepark. Ja, und so hat es dann angefangen, dass er das im Endeffekt von seinen Eltern sozusagen das übernommen hat oder sich dann da drum gekümmert hat und dann da einen Bikepark hingezimmert hat und das halt dann so über die Zeit irgendwie entstanden ist. Und ja, ich meine, da hat ja auch hier Nico Wink viel gebaut, dementsprechend fett sind dann da teilweise auch die Sachen. Und direkt hinterm Gebäude ist halt auch nochmal so eine Airtime-Area, wo sie dann anscheinend, wir haben es leider nicht live erlebt, aber wohl auch öfter mal mit den Motocross rumfahren, weil da stehen dann auch nochmal Riesenrampen und Riesenlandehügel und so weiter und so fort. Also das ist bestimmt dann auch super spektakulär, wenn man sich das da mal angucken kann.
Mhm.
Also die scheinen da schon ja sehr deep im Thema zu sein und Bock zu haben und verrückte Jungs auf jeden Fall, Jungs und Mädels, genau.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem Spotchecker.
Spotchecker, ja.
So viel, wie wir halt nach 2 Tagen dazu sagen können.
Ja. Spotchecker, check, check.
Es geht los mit der Kategorie Trail Fun und es gibt immer maximal 5 Sterne, Minimum 1 Stern, weil 0 geht nicht.
Okay. Trail Fun.
Oh Mann.
Ja. Boah, es ist wieder super schwierig, weil ja eigentlich diese Jump Lions nicht so. Also ich mag das schon gern, aber ich muss halt auch erstmal irgendwie so reinkommen und dafür waren wir irgendwie nicht lang genug da oder sind nicht oft genug diese Jumplines gefahren, sondern haben uns halt dann relativ schnell auf die Enduro-Lines konzentriert. Und eine von diesen Jumplines, wie heißt die nochmal, die leider gesperrt war? Jetzt fällt es mir nicht ein.
Weiß ich
egal.
Auch nicht mehr.
Auf jeden Fall, das ist quasi so, ich würde mal sagen, so eine der Signature-Strecken dort, die war leider zu. Heißt die super irgendwas? Nee, Supercross war die mit den fetten Sprüngen. Egal. Auf jeden Fall, die wäre ich natürlich gerne mal gefahren. Vielleicht wäre da auch nochmal mehr der Flow sozusagen dann nochmal aufgekommen oder wie vielleicht, ja. Aber ich hatte dort dann auch auf der Downhill-Strecke Subka hieß die, genau. Da hatte ich so einen guten Run tatsächlich. Da lief es einmal so richtig, richtig nice. Da war ich komplett im Flow und es hat alles gepasst und ich habe die Line super erwischt und ja, das war schon richtig nice und es hat mega Spaß gemacht. Und aufgrund dieses Erlebnisses würde ich ja, schon fast 5 Sterne. Vielleicht gebe ich 4,5 Sterne für den Trail Fun, weil das hat mir natürlich dann schon richtig Bock gemacht und da waren schon echt coole Trails auch dort am Start. Also es war schon echt mega nice.
Ja, also ich glaube, ich bin eher so bei 3 Sterne. Nee, mir hat's auch voll Bock gemacht. Aber jetzt so für meinen Geschmack, wie soll ich sagen? Also zum Beispiel die eine Enduro-Line, die hat mega Bock gemacht. Von oben bis unten, die war echt super cool, aber halt auch ziemlich kurz. Die Downhill-Strecke war auch ganz cool. Wenn du dann aber unten raus, hast du irgendwie keine Alternative mehr, außer fette Sprünge. Und so insgesamt war es einfach vom Charakter der Strecken jetzt nicht so ganz meins oder halt zumindest nicht für den Zeitraum, in dem wir da waren. Und deswegen bin ich bei 3.
Mhm. Ja, verständlich. Ja, also es gibt quasi diese Jumplines, die sind halt so, wie man sie sich vorstellt. Ne? Also mit quasi aus, in dem Fall ist halt da der Boden hat einen sehr hohen Lehmanteil. So mit Lehm gebaute, geshapte Strecken halt, ne? Ohne große, ohne natürliche Hindernisse drin. Ja, alles mit der Maschine gebaut und so weiter. Und dann gibt's eben die Enduro Lines oder die Downhill Lines. Die sind meistens schon sehr, haben viel Stein, viel Fels im Untergrund, also viel so fester Fels.
Mhm.
Teilweise dann auch ein bisschen lose Steine, schon auch viel drin, ne? Ja, der eine da, den wir rübergefahren sind, der hatte dann schon auch ein paar lose Sachen drin.
Ja.
Genau.
Aber einfach ein bisschen natürlicheren Charakter.
Ja, aber halt schon auch grob.
Ja.
Und zum Teil braucht man da halt einfach auch einen gewissen Speed, dass man da schön drüber kommt, schön durchkommt.
Ja.
Sonst wird's halt immer, ja.
Okay.
Ja. Wie auch immer.
Nächste Kategorie.
Ja, ich wollte aber mal so ein bisschen einen Eindruck vermitteln, wie die Trails halt dort auch aussehen. Ja.
Ja.
Genau.
Hast du ja recht.
Okay. Nächste Kategorie ist die Kategorie Schwierigkeit.
Ja, also es ist schon, das meiste ist schon so gebaut, dass man irgendwie durchrollen kann.
Mhm.
Nicht alles, aber fast alles. Aber dass man jetzt halt wirklich Spaß hat und über die Sprünge irgendwie drüber kommt. Also nee, Spaß hat stimmt nicht, weil manche haben bestimmt auch einfach Spaß, wenn sie über die Sprünge drüber rollen.
Ja, ich glaube, man muss es vielleicht so ein bisschen zweiteilen, weil Schwierigkeit bei den geshapten Lines ist quasi alles dabei. Da kannst du als Anfänger durchrollen. Und du kannst als Vollprofi die Pro-Lines mit den Riesensprüngen und so weiter machen. Also da ist wirklich alles drin. Bei den natürlicheren Strecken ist es schon eher, die haben schon einen gewissen Anspruch. Also das ist jetzt auf jeden Fall nichts für Einsteiger, sondern man sollte da schon mindestens, ja, also solide fortgeschritten sein, sag ich jetzt mal. Ne? Also
schon deswegen. Mindestens eine 3.
Ja, in Summe eine 3.
Ja.
Genau. Aber es ist eben auch genug für Einsteiger dabei, aber halt keine natürlichen Strecken.
Ja.
Das Erlebnis.
Ja, das Erlebnis ist schon hoch.
Ja.
Also da würde ich schon, eigentlich, ich glaube, ich würde eine 5 geben, ja. Weil das schon einzigartig ist.
Das,
also überhaupt dieses ganze Gelände, das Haus, die Strecken.
Die Autos.
Die Shuttle-Fahrzeuge.
Die Leute.
Ja. Das ist schon, das ist einfach ein Erlebnis.
Das ist was Besonderes, ja.
Voll.
Der Vibe dort, ja. Also das bleibt einfach in Erinnerung.
Wer noch ein extra Erlebnis haben will, reist nachts an.
Genau. Ja.
Und da kommen dann irgendwie immer mal wieder so die ganzen Rehe zum Vorschein und so. Das
stimmt.
Ist auch ganz nett.
Also dort ist man wirklich auch mitten in der Natur. Also du hörst nichts und siehst nichts großartig von irgendwelchen, ja.
Ja, auf die eine Städten. Ortschaft
ja,
kann
man
runterschauen,
dann da
so
ein
Dorf, so ein bisschen.
Ja, genau.
Also man ist jetzt nicht fernab von jeglicher Zivilisation, aber es fühlt sich so
genau.
an.
Genau, ja. Camping. Camping, ja.
Boah, ja.
5 auch, würde ich sagen.
Ja.
Weil du hast eigentlich alles, was du dort brauchst, auch zum Campen. Also
die Dusche war kalt.
Auf der Website steht heiße Dusche.
Ja, die war
kalt. Können wir nicht bestätigen.
Wir haben dann aber auch nicht nachgefragt, weil wir dann, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, wir wollten dann los.
Ja, wir haben einfach schnell geduscht. Ja.
Nee, ich habe nicht geduscht.
Ach so. Ja, keine Ahnung.
Ich wollte und habe dann Rückzieher gemacht.
Ach so.
Auf jeden Fall, eigentlich sollten sie warm sein. Vielleicht ist es dem schlechten Wetter geschuldet, dass Solar
soll
nicht
das,
ausgereicht
Sollen wir dafür jetzt einen halben Punkt abziehen? Nee, oder?
Nee,
es ist alles da, was man braucht. Toiletten sind die ganze Nacht offen, Duschen sind da.
Waschbecken. Mülleimer.
Ah ja, Strom gibt's, glaube ich, keinen bei den Campingplätzen.
Nee,
genau.
Man kann die E-Bikes laden und am besten tagsüber,
ja.
Solange es eben Solarstrom gibt.
Genau, ja.
Die haben da irgendwie ihre komplett eigene Stromversorgung, Strom- und Wasserversorgung.
Ja. Genau, die haben eigentlich alles
komplett
alles.
Dementsprechend muss man da mit allem ein bisschen sparsam umgehen.
Also auch einen tiefen Brunnen, wo sie da irgendwie das Wasser von ein paar hundert Meter aus dem Boden irgendwie rausholen, sozusagen. Ja, schon cool. Genau, dann Wohlfühlfaktor.
5.
5 würde ich auch sagen. Was mir dazu noch eingefallen ist, oder was mir aufgefallen ist, dass das Klientel dort im Bikepark auch super vielseitig gewesen ist. Also da war wirklich vom Einsteiger bis zum quasi, ja, keine Ahnung, Shredneck, sagt man das so, bis zum Profi gefühlt alles dabei.
Ja, stimmt.
Also das und auch also
jedes
von
Alter,
jedes Alter,
jedes Level.
Cool. Family war auch am Start, so, also
ja.
Ja. Und ja, da braucht man cool. auch echt keine Hemmung haben, irgendwie hinzufahren, weil da ist auch wirklich jeder willkommen. Das Gefühl kriegt man sofort vermittelt, egal ob jetzt Einsteiger oder ja, Vollgas, egal ob jung oder alt, genau. Ja.
Genau. Was haben wir noch?
Was haben wir noch? Wir haben dann noch die Landschaft. Vielleicht, ich wollte ja zur Landschaft noch kurz was sagen, dass man einfach da auch nochmal so ein bisschen sich vorstellen kann, wie es dort ausschaut. Also die Landschaft ist quasi so eine Mischung aus hüfthohen Büschen und Geröllfeldern. Also tatsächlich, ich weiß nicht, ob es Geröll war, aber dort, man sieht schon noch so diese alten Felder, die früher mal bewirtschaftet waren. Und teilweise wächst da auch was aus dem Boden raus, aber es ist halt, wird halt nicht angebaut, sondern es wächst halt einfach wild. Aber es ist eigentlich schon eher dann so, sind so karge Felder. Und ich weiß nicht, ob das Lehmklumpen sind. Ich glaube, es sind Lehmklumpen, aber es sieht so ein bisschen aus wie so Geröllfelder. Also es ist schon irgendwie eine abgefahrene Landschaft. Es hat jetzt nicht so viel dichten Wald. Also es gibt schon Bäume, aber das meiste ist schon eher so relativ offen, oder? Also
ja.
Gell? Würde ich
ja,
jetzt schon sagen.
Ja, also es ist auf jeden Fall so, das sieht man jetzt nicht alle Tage. Es ist schon irgendwie ein bisschen.
Und dementsprechend eignet sich das Gelände halt auch, glaube ich, super gut, um da so Trails, wie es halt dort gibt, auch anzulegen. Eben so wirklich breite Trails. Diese ganzen Jumplines sind ja schon alle relativ breit und nehmen viel Platz in Anspruch, weil es dort halt einfach keinen so dichten Wald gibt und man einfach Platz hat.
Ja.
Ja. Genau. Ja, genau. Lehmerde ist dort. Es gibt viele Felsen. Der Boden ist so eine, ja, so ein lehmiger Boden, wechselt sich aber auch immer wieder ab. Also oft hast du so ein bisschen so einen gelblich farbigen Lehmboden, der eher so eine gelbe Farbe hat, der aber trotzdem auch nach dem Regen ganz gut zu befahren war. Also da war jetzt nicht so, dass es irgendwie super rutschig war, sondern das ging tatsächlich, also es ist irgendwie so Magic Loam. Magic Loam. Und ja, dann gibt es wieder Bereiche, wo es so ein bisschen rötlicher ist. Also es wechselt sich auch immer so ab, so gelber Boden, dann wieder plötzlich so ein bisschen rötlicher Boden. Irgendwie echt ganz cool. Und manchmal, dieser eine Enduro-Trail hat ja auch tatsächlich so ein bisschen dunkle Erde.
Stimmt.
Also so ein bisschen erdigen Boden. Also alles mit dabei, tatsächlich.
Also ich glaube, insgesamt würde ich 3 Sterne vergeben.
Für die Landschaft?
Ja.
Ja, ich auch. Also es ist jetzt nicht so, dass du jetzt da das Monster-Panorama hast oder so, du jetzt da, aber irgendwie ist es schon schön.
Ja, es ist jetzt nicht so, wow, wo sind wir hier, aber es hat irgendwie was.
Es hat was, ja. Ich gebe 3,5.
Okay.
So, und die Infrastruktur zu guter Letzt?
Ja, also, naja. Also der Ort ist nicht weit weg, falls man wirklich irgendwas braucht. Ansonsten so bike-technisch und camping-technisch hat man eigentlich alles, was man braucht. Außer jetzt irgendwie Wasser auffüllen und Klo ausleeren oder sowas.
Oder Einkaufsmöglichkeiten.
Naja,
gibt's
auch
keinen,
nicht.
Gibt es keinen Shop oder so?
Ja, puh, vielleicht eine 2,5?
Ich weiß nicht. Also ich finde halt dafür, dass du da schon irgendwie in the middle of nowhere bist, ist die Infrastruktur vor Ort schon ganz gut. Also du musst halt vorher einkaufen gehen, musst halt irgendwie deinen Kühlschrank voll machen oder deine Kühlbox oder was auch immer man hat, oder man besorgt sich halt Sachen, die länger haltbar sind, dass man da einfach vorbereitet ist. Und dann kann man da aber schon auch eine Weile verbringen. Und alles andere, ja, braucht man ja dann vielleicht auch nicht unbedingt so dringend, und du hast es dann schon erstmal vor Ort. Wenn du jetzt nicht unbedingt irgendwie Restaurants brauchst oder Bars brauchst, wo du abends hingehen musst, dann finde ich...
Ja, aber wenn du es jetzt vergleichst irgendwie mit anderen Orten, dann
ja.
ist es schon sehr
ist halt eingeschränkt, ja.
Einfach, weil du in the middle of nowhere bist.
Aber das ist auf der anderen Seite wieder der Charme. Aber
voll.
Infrastruktur, ich würde 3 geben.
Ich würde 2 bis 2,5 geben.
Okay.
Irgendwie, du speist hier mit Sternen um dich. Und
ja,
ich bin hier immer die
Böse. Du bist
böse.
Knauserig, ja. Ich muss ja der Good Cop. Ich bin der Good Cop, Bad Cop.
Ja.
Genau, so wie im echten Leben halt auch.
Haben wir noch eine Kategorie?
Nee, wir sind fertig.
Oh.
Das war's.
Oh.
Wir sind
fix
auch
und
ja, fix und fertig. Also wir haben jetzt auch schon wieder ein paar Minuten überzogen. Also wir haben uns eigentlich vorgenommen, 3/4 Stunde bis Stunde zu machen. Jetzt sind wir schon wieder bei über 1 Stunde. Aber egal. Ich hoffe, es war interessant für euch. Ein paar Insights in La Fenasosa Bikepark bekommen. Und
wenn ihr bis dahin überhaupt noch zugehört habt und nicht im salzigen Barcelona ausgestiegen seid.
Ja, das war ein Fehler auf jeden Fall. Wenn, für alle diejenigen.
Ja.
Naja. Der nächste Stopp führt uns dann, geben wir einen kleinen Ausblick, oder?
Mhm.
Wo geht's hin?
Wir haben 2 Regentage in Biar verbracht und sind dann aber Richtung Alicante, Benidorm und haben da Roxy und Bernie von Roxy Bike besucht.
Korrekt. Und dazu in der nächsten Folge mehr.
Genau. Wir
also,
hören uns.
Schaltet wieder ein, haltet die Ohren steif. Macht's gut.
Tschüss.
Ciao, ciao.